Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Anhörung zur Bekämpfung der Kinderpornografie in Kommunikationsnetzen. Lassen Sie mich, bevor ich einige Erläuterungen zu dem Verfahren der Anhörung gebe, doch auch noch einmal ausdrücklich festhalten und sagen, dass Kinderpornografie, und das kann ich alle für alle Kolleginnen und Kollegen sagen, ein schreckliches Verbrechen ist und ich finde auch eine Schande für jede Gesellschaft, in der so etwas möglich ist. Und deshalb haben wir zu Recht seit über 30 Jahren in Deutschland ein Verbot der Herstellung, Verbreitung, auch des Besitzes von kinderpornografischen Schriften. Und wir haben dieses Verbot seit den 90er Jahren noch einmal ausdrücklich verschärft. Die Strafen dafür verschärft, 97, 98, 2003. Um den sexuellen Missbrauch von Kindern eben wirklich wirksamer zu bekämpfen, noch wirksamer gegen Verbreitung und Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften vorzugehen. Auch der Kampf gegen Kinderpornografie im Internet ist seit Jahren ein ganz wichtiger Schwerpunkt, über den wir uns auch im Deutschen Bundestag mehrfach bemüht haben, zu verschärften Regelungen zu kommen. In der Anhörung nicht um die Frage gehen, ob Kinderpornografie, ob dieses Verbot von Kinderpornografie und die Strafbewehrung, die wir haben, erhalten bleiben soll oder nicht. Da gibt es eine klare Auffassung im Parlament, im Deutschen Bundestag, dass dieses Verbot erhalten bleiben soll, sondern es soll in dieser Anhörung um die Frage gehen, wie eine größere Durchsetzungskraft dieses Verbotes erreicht werden kann. Das ist das Ziel dieser Anhörung, die wir heute durchführen. Also die Frage, wie wir eine größere Durchsetzung dieses Verbotes erhalten können, ohne dass wir damit die Tür zu einem Überwachungsstaat öffnen würden. Das ist unsere Aufgabe und deshalb führen wir diese Anhörung durch. Und ich will mich ausdrücklich auch bei den Sachverständigen bedanken, dass sie unserer Einladung gefolgt sind, weil wir mit ihnen gemeinsam erörtern möchten, wie wir diese Zielstellung, die ich beschrieben habe, möglichst gut erreichen können. Ich will noch einige Ausführungen, einige Hinweise zur Durchführung der Anhörung geben. Wir haben Herrn Maurer von Seiten des Bundeskriminalamtes eingeladen, Herrn Graf als Vertreter des Bundesgerichtshofs, Herrn Dr. Brinke als Vertreter von Bitkomp, Herrn Süme als Vertreter des Verbandes der deutschen Internetwirtschaft, Herrn Professor Osterhalde von der Universität Regensburg, Herrn Dr. Frey, Rechtsanwalt, Herr Professor Dr. Dr. Sieber vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Frau Dr. Kuhnen, Medienwissenschaftlerin, Herr Professor Becker, Universität Mannheim, Herr Schaar, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und Herrn Jansen als Vertreter des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Sie alle stehen uns mit Ihrer Sachkenntnis, mit Ihren Erfahrungen hier zur Verfügung. Damit wir Ihre Sachkenntnis und Ihre Erfahrung auch möglichst gut hier in dieser Anhörung einbringen können, haben wir uns darauf verständigt, dass es keine Eingangsstatements gibt. Ich bitte Sie auch da um Verständnis, sondern dass wir als Abgeordnete gleich Fragen an Sie richten können. Denn dieses soll wirklich ein Dialog sein, ein Diskurs sein, um unsere Fragen beantworten zu können. Wir führen ein Verfahren durch, das so aussieht, dass nach dem Berliner Verfahren wir zwei Befragungsrunden durchführen, dass die Fraktionen Fragezeit haben, und zwar entsprechend ihrer Fraktionsstärke. Das heißt, dass zum Beispiel die CDU-CSU 28 Minuten in der ersten Runde und 27 Minuten in der zweiten Runde zur Verfügung hat. Das Gleiche gilt für die SPD-Fraktion, dass die Fraktion die Linke zum Beispiel 7 Minuten zur Verfügung hat in der ersten Runde, in der zweiten Runde ebenfalls 7 Minuten hat und vergleichbare Zeiten ebenfalls für die anderen Fraktionen, Bündnis 90, die Grünen und die FDP zur Verfügung stehen. Das einfach zu Ihrer Kenntnis, damit Sie ungefähr einschätzen können, wie viel Fragezeit zur Verfügung steht. Die Kollegen werden sich jeweils die Fragezeiten untereinander aufteilen und ich habe die Bitte an Sie, an die Sachverständigen, dass Sie direkt immer sofort auf die Fragen eingehen. Die Kollegen werden auch sagen, an wen sich die Frage richtet. Und auch da habe ich die Bitte an Sie, dass Sie dann, wie gesagt, auch nur die Kollegen darauf antworten, an die die Frage gestellt wird. Das zum Verfahren. Jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, würde ich damit gleich die Fragerunde eröffnen, damit wir die Zeit auch möglichst gut und optimal nutzen können. Wir beginnen die erste Runde mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU. Und hier hat zunächst Frau Krogmann das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, wir freuen uns, dass Sie heute zu dieser Anhörung, zu diesem komplexen Thema gekommen sind und erhoffen uns natürlich einerseits einen Erkenntnisgewinn zu den Problemen, die der Gesetzentwurf enthält, und zum anderen aber auch eine Versachlichung der Debatte zu dem natürlich sehr emotionalen Thema. Ich möchte mich hier auch ausdrücklich am Anfang Ihren einleitenden Worten anschließen, Frau Vorsitzende. Wir möchten als Union unsere Zeit nutzen, indem wir die verschiedenen Themenblöcke in der ersten Runde ansprechen. Zunächst die Themenblöcke Access Blocking und was die Sperrlisten anbetrifft, dann aber auch den gesamten Komplex des Paragraphen 5, also Strafverfolgung, personenbezogene Daten. Und beginnen möchten wir in unserem ersten Fragenblock, Fragenkomplex, mit dem Inhalt der Petition, die ja bis zum heutigen Tag, ich habe heute Morgen noch mal reingeguckt, über 98.000 Unterzeichner hatte, innerhalb kürzester Zeit. Das ist für uns Anlass, natürlich sehr, sehr ernst zu nehmen, was Inhalt dieser Petition ist. Und deshalb bestimmen Fragen zu diesem Block unsere erste Fragerunde. Ich möchte gleich einsteigen in dieses Thema mit einer Frage an Sie, Herr Dr. Graf, die das Thema Grundrecht auf Informationsfreiheit betrifft, ja ein Kernpunkt auch dieser Petition. Das Gesetz sieht vor, über Access Blocking den Zugang zu kinderpornografischen Inhalten zu erschweren. Wird dadurch aus Ihrer Sicht das Grundrecht auf Informationsfreiheit eingeschränkt?
Herr Dr. Graf.
Ja, vielen Dank. Das Grundrecht auf Informationsfreiheit ist durch so etwas natürlich beeinträchtigt, das ist keine Frage, aber ich meine, dass es in zulässiger Weise eingeschränkt wird, denn wenn ich die Verbreitung von Kinderpornografie unter Strafe stelle, auch das Beziehen von Kinderpornografie, das Vorrätighalten von Kinderpornografie, dann gehe ich davon aus, dass in diesem Fall damit auch eine Einschränkung in dieser Form, dass ich eben Kinderpornografie möglichst verhindere, dass sie weitergegeben wird durch Internet oder durch andere Medien oder auch auf anderen Wegen, damit zulässig ist und damit auch verfassungsrechtlich unbedenklich ist.
Vielen Dank, Frau Krogmann.
Vielen Dank. Ich würde zur gleichen Frage gerne auch noch die Meinung von Ihnen, Herr Professor Sieber, hören.
Herr Sieber. Herr Sieber, stellen Sie bitte Ihr Mikrofon an.
Mit diesen Maßnahmen greifen Sie in das informationelle Grundrecht ein. Sie brauchen eine Rechtfertigung. Es ist deswegen bei jeder Maßnahme zu fragen, ob sie erforderlich ist und ob sie verhältnismäßig ist. Und das ist dann im Einzelnen durchzugehen.
Frau Krogmann.
Ja, aber hier geht es ja um die Frage des Access-Blocking. Auch vor dem Hintergrund des Paragraphen 184b. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Antwort sozusagen.
Könnten Sie Ihre Frage bitte noch mal präzisieren?
Ja, meine Frage war im Hinblick auf die Petition, in der gesagt wird, dass durch das Access-Blocking von kinderpornografischen Inhalten an sich bereits das Grundrecht auf Informationsfreiheit eingeschränkt ist. Vor dem Hintergrund, ich füge hinzu, auch Paragraph 184b, das ja nicht nur die Verbreitung von Kinderpornografie in Deutschland unter Strafe stellt, sondern auch deren Beschaffung und deren Ansicht. Das war meine konkrete Frage und ich bitte um eine konkrete Antwort.
Ja. Also soweit Sie mit dem Access-Blocking gezielt auf kinderpornografische Inhalte zugreifen und das Blockieren, ist dies selbstverständlich gerechtfertigt, weil hier der Strafrechtsschutz vorgeht. Die Problematik besteht allerdings darin, dass wir bei vielen Maßnahmen ein Overblocking haben, dass wir Inhalte sperren, die keine kinderpornografischen Bezüge haben. Und es gilt auch bei dem hier favorisierten Verfahren über Domain Names. Hinter einer Domain Name können sich auch legale Inhalte verbergen. Und deswegen greift, so unproblematisch es ist, dass Kinderpornografie nicht geschützt ist, dieses Access Blocking auch in informationelle Freiheitsrechte ein. Und deswegen muss ich der Gesamtproblematik am Verhältnismäßigkeit prüfen lassen.
Frau Krogmann.
Ja, vielen Dank, Herr Sieber. Ich greife das gerne auf. Sie sagten gezielt und das Problem des Overblocking. Deshalb eine weitergehende Frage an Sie nochmal, Herr Graf. Dann ergibt sich natürlich automatisch die Frage, wer diese Liste kontrolliert. Halten Sie es für notwendig, dass auch aus verfassungsrechtlichen Gründen hier etwa ein Richter oder ein anderes Gremium die Listen, die das BKA erstellt, kontrollieren sollte?
Herr Graf.
Also als Richter bin ich natürlich sehr zufrieden, wenn Richter so hoch eingeschätzt werden. Ich denke aber, wir müssen aufpassen, dass wir von einer richterlichen Nachprüfung nicht auf ein System der richterlichen Vorprüfung übergehen. Ich halte es für ausreichend, wenn hier der Sachverstand einer angesehenen Behörde, die ja dann auch einer Nachprüfung unterliegt, benutzt wird. Ich glaube nicht, dass wir einen Richter hierfür abstellen sollten, der nichts anderes macht, denn im Prinzip wäre das wahrscheinlich eine tagesfüllende Tätigkeit oder der morgens um 6 Uhr anfängt, die Listen zu überprüfen. Mir schien es sinnvoller, was dann im Zweifel auch genauso passiert, wenn geblockte Provider, geblockte Seiten dann eben den Rechtsweg gegen eine solche Maßnahme durchführen würden. Da wäre dann der Ansprechpartner des BKA oder gegebenenfalls auch das zuständige Ministerium oder die Bundesregierung oder aber jedenfalls, ich denke, da besteht genug Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit einer Indizierung, wenn ich es mal so nennen darf, auf der Liste hier anzugreifen. Aber ich glaube nicht, dass erforderlich ist, jede einzelne Seite vorher durch einen Richter überprüfen zu lassen. Der zumal dann am Ende letztlich das endgültig entscheidende Gericht ohne ihn nicht binden kann, denn er wird nicht der sein, der dann bei einer Klage gegen diese Maßnahme dann das entscheiden wird.
Frau Krogmann.
Herzlichen Dank. Ich würde da gerne noch mal einsteigen und Sie, Herrn Becker, auch zu dieser Frage der Transparenz und der gesamten Frage, wer kontrolliert, erstellt die Liste, befragen. Frau von der Leyen selbst hat gestern in einem Interview gesagt, dass sie sich vorstellen könnte, dass ein Gremium mit unabhängigen Experten diese Blockierlisten sich anschaut, sozusagen unter einem Mehr-Augen-Prinzip. Einfache Frage, was halten Sie davon und wie könnte sowas dann im Verfahren aussehen?
An wen geht die Frage noch einmal? Herr Becker.
Ja, also verfassungsrechtlich bin ich nicht der Meinung, dass eine Vorabkontrolle unbedingt erforderlich ist. Verfassungsrechtlich, denke ich, würde es ausreichen, das BKA machen zu lassen im Fall der Kinderpornografie. Eine andere Frage ist natürlich, ob es rechtspolitisch sinnvoll ist. Da scheint mir eine Vorabkontrolle sehr sinnvoll zu sein, weil der Eintrag von bestimmten Inhalten die Liste doch Schwierigkeiten aufwirft. Die technischen Probleme des Overblocking sind bereits erwähnt worden. In bestimmten Grenzbereichen kann es auch gar nicht so einfach sein, einzuschätzen, ob ein bestimmter Inhalt überhaupt Kinderpornografie ist. Denn das Verbot der Kinderpornografie beschränkt sich nicht auf Bild- oder Tondarstellungen von tatsächlichen Missbrauchsgeschehen, sondern erfasst zum Beispiel auch Romane oder Comicstrips oder Animationsfilme, also verfremdete und fiktive Darstellungen. Ob es nun ein Richter oder ein solches Gremium sein muss, ist natürlich noch eine weitere Frage. Mir würde eigentlich ein Richtervorbehalt insofern sinnvoller erscheinen, als ich meine, dass es hier doch in vielen Fällen um eine relativ klare Rechtsprüfung geht und weniger um eine komplexe Abwägungsentscheidung, die jetzt, sagen wir mal, Fragen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz betrifft. Denn in den vielen Kernfällen, wo es tatsächlich eben um Darstellungen tatsächlichen Missbrauchs Geschehens geht, ist eigentlich selbstverständlich, dass der Inhalt auch blockiert werden kann und das könnte ein Richter hinreichen.
Frau Krogmann.
Ja, vielen Dank. Zurück zum Thema Overblocking. Frage an Sie, Herr Graf. Im Gesetzentwurf ist bisher vorgesehen, die Sperrliste anhand von vollqualifizierten Domainnamen, Internetprotokolladressen und Zieladressen von Telemedienangeboten zu blockieren. Ist das hinreichend konkret?
Herr Graf.
Ich bin mir nicht sicher, ob man hier im Gesetzentwurf letztendlich eine konkrete Methode auswählen sollte und die konkret festschreiben sollte. Ich habe das ja angedeutet, es gab ja einmal ein Blockieren einer Seite im Jahr 1996, die dort durchgeführt wurde, die auch relativ erfolgreich war, wo aber dann plötzlich technische Finessen auftauchten, mit denen vorher keiner, auch die Provider, mit denen ich gesprochen hatte, nicht gerechnet haben und man dann ganz konkret reagieren musste. Wenn Sie dann ein Gesetz haben, wo eine bestimmte Methode festgeschrieben ist, stellen Sie fest, diese Methode greift aus technischen Gründen nicht mehr, dann haben Sie plötzlich eine Lücke, die dann erst wieder durch ein neues Gesetz gefüllt werden kann. Insofern ist mir die Wahl, die eigentlich hier getroffen wird, dass letztlich der Provider das bestimmt, was technisch für ihn am besten machbar ist, auch am ressourcenschonendsten und im Zweifel auch am wirkungsvollsten. Also ich halte eigentlich wenig davon, jetzt hier eine technische Methode vorzuschreiben, die möglicherweise in 2 Jahren überholt ist. Weil die technische Entwicklung in diesem Bereich, die kann keiner genau vorhersehen. Und da kann man auch nicht wissen, wie letztlich ein Betroffener, der blockiert wird, technisch reagiert. Also wir haben dort damals gehabt ein sogenanntes IP-Rolling, wo automatisch alle 5 Minuten und dann später alle Minute die IP sich änderte und damit jede Blockierung ins Leere ging und dann das wieder händisch nachgestellt werden musste. Und wenn Sie es im Gesetz anders drinstehen haben, haben Sie da keinen Erfolg. Also deswegen meine ich, ich würde nicht vorschlagen, hier eine konkrete Methode und vielleicht noch spezieller festzuschreiben.
Mann. Vielen Dank. Darf ich zur gleichen Frage, Herr Süme, Sie als Vertreter der Provider bitten?
Zu beantworten, Herr Düme.
Haben Sie die noch im Kopf, die Frage?
Ich denke, ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke schon, dass man auch schon im Gesetz spezifizieren sollte, welche Form von Zieladressen später gespeichert werden sollen, beziehungsweise blockiert werden sollen. Das kann natürlich in einer technischen Richtlinie näher ausgestaltet werden.
Speichert ja nicht, es geht ja erstmal nur ums Blockieren.
Ja, die Listenerstellung, welche Adressen, welche Form von Adressen gelangen dort hinauf. Da denke ich schon, dass das im Gesetz klargestellt werden sollte. In der jetzigen Version, die vorliegt, ist das noch nicht hinreichend konkret. Da kann man verschiedene Dinge reininterpretieren. Ich sehe da schon die Gefahr, dass wenn man das so allgemein und undifferenziert lasst, Overblocking zu einer konkreten Gefahr bei der Umsetzung der Sperrliste wird. Also deswegen glaube ich, man sollte es Gesetzesentwurf.
Einmal Frau Krogmann.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gern, weil uns so ein bisschen die Zeit wegrennt, jetzt kommen zu unserem zweiten Block, und zwar zu dem gesamten Fragenkomplex, der den Absatz 5 betrifft. Also nicht die Prävention, sondern sozusagen die Strafverfolgung, Frage der personenbezogenen Daten und vor allem zum gesamten Verfahren. Das ist ja ein Paragraph, der auf Begehren des Justizministeriums in das Gesetz Eingang gefunden hat und den wir aus meiner Fraktion sehr kritisch sehen. Erste Frage, ist Herr Schaar inzwischen da? Nee, das ist bedauerlich. Ich hoffe, er kommt.
Herr Müller ist da und vertritt Herr Schaar, solange Herr Schaar ist in einem anderen Ausschuss, deshalb kann er sich leider nicht zweiteilen. Deshalb ist Herr Müller da, aber sobald Herr Schaar praktisch aus dem anderen Ausschuss sozusagen raus kann, wird er auch hier sein.
Also Herr Müller, herzlich willkommen.
Ja, danke.
Dann geht meine Frage auch direkt an Sie. An dem Server, der die Stoppmeldung hostet, faktisch personenbezogene Daten an. Wie beurteilen Sie das erstmal ganz grundsätzlich vor dem Hintergrund des Fernmeldegeheimnisses?
Herr Müller?
Ja, Sie haben recht, dass selbstverständlich personenbezogene Daten anfallen in diesem Augenblick, die, da es sich um Verkehrsdaten handelt, auch dem Fernmeldegeheimnis unterfallen werden. Und Sie brauchen eine Rechtsgrundlage, um mit diesen Daten irgendetwas tun zu können, das heißt, um sie erheben, verarbeiten oder sonst irgendwie verwenden zu können. Da sehe ich keine Rechtsgrundlage, deswegen haben wir in unserer Stellungnahme eben halt auch auf den Grundsatz der Datensparsamkeit hingewiesen, nach § 3a Bundesdatenschutzgesetz, wonach das aus unserer Sicht eigentlich nicht richtig wäre, wenn man das so macht.
Frau Krugmann?
Ja, vielleicht darf ich ja nochmal nachhaken. Im Gesetzentwurf ist bisher ja nur ganz allgemein von personenbezogenen Daten die Rede oder vielleicht auch die Frage an Herrn Maurer. Welche Daten fallen darunter und welche bräuchten Sie überhaupt, um dann daraufhin eine Verfolgung vorzunehmen?
Herr Maurer.
Ja, vielen Dank. Es fallen auf jeden Fall Daten dort an, die es ermöglichen, Rückschlüsse auf Personen zu tun, diese Personen zu identifizieren. Ob das jetzt sinnvoll ist, ob das in jedem Fall gemacht werden soll, das muss natürlich noch diskutiert werden und obliegt natürlich letztlich auch in der Normierung dem Gesetzgeber, ob mit diesen Daten Strafverfolgung betrieben werden soll. Aber bei der Umleitung auf einen Stoppserver entstehen Daten, die eine Rückverfolgung möglich machen.
Gerade das ist ja das, was uns auch stört. Deshalb nochmal eine Zusatzfrage. Die Gefahr besteht ja auch, dass man, sagen wir mal, jemand, der irrtümlich auf solche Seiten gelangt, dadurch ganz grundsätzlich erstmal der Gefahr einer Stigmatisierung ausgesetzt wird. Deshalb ist die Frage, ist sowas dann überhaupt zu vermeiden, wenn man dieses gesamte Verfahren in § 5 aufrechterhalten will?
Ja, wir greifen jetzt natürlich einer dezidierten rechtlichen Einschätzung vor. Vorausgesetzt, dass Versuch des Sichverschaffens strafbar ist, und das ist Rechtsauffassung allgemein, dann stellt sich die Frage, ob dieser Versuch verfolgt werden soll. Sie haben recht, wenn diese Straftaten verfolgt werden sollen, müsste eine weitere Überlegung anstellen, um zu selektieren, welche Personen sind eher zufällig auf diese Seite geraten, welche Personen waren Opfer von Spamwellen und sind deswegen auf die Seiten geraten, welche Personen haben häufiger versucht, auf Seiten zu kommen. Das wären aber dann alles Daten, die generiert werden müssten, um zu überlegen, bei der Staatsanwaltschaft ein Verfahren einzuführen und dann entsprechend zu überlegen, ob überhaupt weitergehende Informationen erhoben werden. Es wären denkbare weitere Analyseschritte möglich in dieser Situation. Das pure Anklicken einer Seite per se ist noch nicht der Beleg für eine Straftat, es ist der Verdacht einer Straftat.
Frau Krugmann.
Ja, herzlichen Dank. Zu dieser Frage hätte ich auch von Ihnen, Herr Müller, gern noch mal Ihre Einschätzung.
Herr Müller.
Ich teile diese Einschätzung, weil es ja, wenn ich mir die Frage stelle, wie überhaupt die Strafvermittlungsbehörde an diese Daten kommen, ja mir nur den 100G StPO vorstellen kann. Und dort brauchen Sie eine Straftat von erheblicher Bedeutung. Und nach unserer Einschätzung ist eben im § 184b eben nicht alle Tatbestände eine Straftat von erheblicher Bedeutung. Insbesondere die Frage eben, dass man sich den Besitz tatsächlich nur selbst verschaffen will, ist aus unserer Sicht keine Straftat von erheblicher Bedeutung. Und das weiß man aber in dem Augenblick ja noch nicht, wenn die Anordnung nach 100g zu erfolgen hat. Dann weiß ich ja nicht, wie eben der Kollege sagte, ob jemand sich aus Versehen auf diese Seite bewegt hat oder tatsächlich sich mit einem gezielten anderen Willen auf diese Seite bewegt hat.
Frau Krugmann.
Ja, herzlichen Dank. Das Problem ist ja dabei, dass man im Grunde aufgrund eines rein abstrakten Verdachtes sozusagen ermitteln müsste oder tätig werden müsste, während man bisher ja nur auch bei der Telekommunikationsüberwachung auf konkreten Anlass hin tätig wird. Und da sehe ich schon einen wirklich, wirklich großen und problematischen Unterschied. Deshalb hätte ich auch zu diesem Themenblock an Sie, Herr Becker, die Frage, an Sie, Herr Siebert, die Frage, inwieweit in anderen Ländern Erfahrungen mit diesen Tätern gemacht worden sind aufgrund des Access-Blocking.
Herr Siebert.
Zunächst allgemein dazu, dieses Erfassen von möglicherweise Tätern, gibt einen gewissen Verdachtsgrad, der aber nicht sehr hoch ist. Es gibt viele Möglichkeiten, Leute auf diese Seite zum Anklicken zu bringen, die das nicht wollen. Es gibt sogar die Möglichkeit, diese Leute zu bringen, dass sie die Dateien dann auch dabei herunterladen, ohne dass sie das bemerken. Das bedeutet, wenn der Verdacht abgeklärt wird, bei denen findet man dann im Cache sogar noch die kinderpornografischen Daten. Das macht deutlich, dass wir es hier bei dieser Maßnahme des Weiterleitens und dann vor allem auch, wenn nachgeprüft wird, wer steckt hinter dieser Adresse, die da ist, dass wir es hier mit Eingriffen zu tun haben, die wir wieder verfassungsrechtlich rechtfertigen müssen. Es ist nicht unmöglich, sozusagen derartige Rasterungen vorzunehmen. Wir machen das ja auch bei der Geldwäsche und in anderen Bereichen, dass wir nur potenziell verdächtige Daten ansehen. Das muss aber den Test der Verhältnismäßigkeit bestehen. Es muss insbesondere, und da gibt es verfassungsrechtliche Rechtsprechung, bestimmt geregelt sein, dass aus dem Gesetz nicht hervorgeht, was mit diesen Daten gemacht wird, macht diese Regelung für mich verfassungswidrig. Vor allem deswegen, weil dies ja zu einem Einschüchterungseffekt in Bezug auf die Informationsfreiheit führt. Die Nutzer bewegen sich nicht mehr frei in diesem Umfeld. Das ist dieser Chilling-Effekt, den wir bereits jetzt feststellen. Ich bin bei meinen Befragungen nach diesen WikiLeaks-Seiten, auf denen die Sperrlisten veröffentlicht sind, auf Personen gestoßen, die mir gesagt haben, in den Bereich gehe ich nicht rein, das erforsche ich nicht, weil da werde ich vielleicht gespeichert. Also das ist dieser Chilling-Effekt. Wenn man so etwas machen wollte, und es gibt im Wirtschaftsrecht Ansätze, dann müsste das wirklich sehr viel bestimmter gemacht werden und nicht so undefiniert, dass wir den Wagenverdacht haben. Aus dem Ausland habe ich zu der Frage keine Erfahrungen dazu, wie das gemacht wird. Die Verfahren sind häufig weniger rechtsstaatlich als bei uns. Es geht letztlich ja auch hier um eine sehr viel allgemeinere Frage, nämlich unter welchen Umständen erlauben wir den Ermittlungsbehörden zu überwachen, wer auf verdächtige Seiten geht. Das ist eine Problematik, die wir in der Terrorismusgesetzgebung haben. Es ist eine überaus heikle Problematik. Das ist kein absolutes Tabuthema, wie das Beispiel des Terrorismus zeigt, aber so auf die Schnelle und ohne genaue Bestimmung, was mit diesen Daten, die keinen großen Verdacht, wenn man es genau sieht, eigentlich für den Betroffenen gibt, gemacht wird. Also in der Weise kann man es verfassungsrechtlich sicherlich nicht machen.
Herr Miesfelder.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Maurer vom Bundeskriminalamt. Wie viele Angebote werden nach Ihrer Einschätzung, nach Einschätzung des Bundeskriminalamts auf der Sperrliste letztendlich stehen? Wie viele Seiten werden das sein? Und ist das überhaupt technisch leistbar für das Bundeskriminalamt?
Ja, wir können das im Moment nur versuchen abzuschätzen. Wir nehmen für diese Schätzung Informationen, die wir aus dem Ausland haben, beispielsweise Norwegen und Dänemark etwa 1000 aktuelle Domains, die lebend sind, also die kinderpornografische Dateien enthalten. Wir würden im Falle der gesetzlichen Umsetzung entsprechende Informationen aus dem Ausland einholen. Das wären einige tausend von Domains, die zu sperren wären.
Wenn du den Oberheider jetzt mal was fragen willst.
Und die Frage, ob wir das leisten können? Ja, wir können das leisten. Das größte Problem dabei ist die Überprüfung von den Domains, die nicht auf die Sperrliste kommen. Das verursacht den größten Arbeitsaufwand, aber es ist damit zu rechnen, dass etwa im Wochenbereich um die 150, 200 neue Domains auf die Liste kommen.
Die nächste Frage geht auch
an Sie. Herr Miesfelder, an wen?
Geht auch an Sie. Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, wie es ja auch überlegt wird, das Access-Blocking auf Jugendpornografie auszuweiten?
Herr Maurer.
Wir sind der Auffassung, dass es nicht sinnvoll ist in der Phase. Wir sollten zuerst Erfahrungen machen, wie das Access-Blocking im Bereich Kinderpornografie insbesondere aussieht. Das größte Problem, was wir sehen, ist die Qualifizierung als Jugendpornografie. Die kommerziellen Hersteller nutzen alle Techniken und Möglichkeiten, aus der Strafbarkeit herauszukommen. Und bei der Frage der Einschätzung von 14- bis 17-Jährigen oder 18-Jährigen, ob das jetzt noch Jugendliche sind oder ob es Erwachsene sind, würde dazu führen, dass der Prüfaufwand erheblich ist, größer wird und die Sicherheit der zutreffenden Einschätzung als Kinderpornografie schwieriger wird, deutlich schwieriger. Deswegen wären wir dagegen.
Vielen Dank, Herr Maurer. Wenn Sie Ihr Mikrofon auch ausstellen würden, das wäre nett. Immer zum Abschluss natürlich. Frau Noll, Sie haben das Wort.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Familienpolitikerin wollte ich noch mal einen Punkt ansprechen, Kinderschutz, Opferschutz. Und deswegen geht auch meine Frage an... an Professor Osterheider. Das Hauptargument, was wir immer wieder hören, ist die leichte Umgehungsmöglichkeit. Von einer Magazin wurde mal genannt, das ist eine Sache für Fritzchen doof. Auf gut Deutsch, jeder kann das. Deswegen erste Frage, können Sie diese Aussage bestätigen oder wie hoch schätzen Sie auch die Nutzer ein, die wirklich technisch so visiert sind, um eine Umgehung durchzuführen? Und wo sehen Sie zum Beispiel den Vorteil für mehr Kinderschutz bei der Einführung dieser Sperre? Und dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Maurer. Wir haben ja verschiedene Erfahrungswerte aus dem Ausland. Dort wird sich die gleiche Frage gestellt haben, dass Sachen umgangen worden sind. Wie sind die anderen Länder damit umgegangen? Haben die deshalb von ihren Bestrebungen Abstand genommen? Oder wie ist generell die Akzeptanz in den anderen Ländern? Weil diese Problematik, die wir uns hier ja stellen, in der öffentlichen Diskussion, wird wahrscheinlich da genauso geführt worden sein. Oder haben Sie da anderen Sachstand? Dankeschön.
Zunächst Herr Osterheider.
Zunächst muss man mal unter zwei verschiedene Gruppen von Nutzern von Kinderpornografie unterscheiden. Die größte Gruppe sind diejenigen, die Unmengen von Daten ansammeln, die ein durchaus primäres Interesse aufgrund ihrer sexuellen Orientierung an Kinderpornografie haben und die in der Regel auch nicht über eine umfassende technische Ausstattung oder Grundkenntnisse verfügen. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die das Internet manipulativ nutzen, um Kontakt zu Kindern oder auch Jugendlichen zu bekommen, um tatsächliche sexuelle Handlungen durchzuführen. Diese Gruppe ist natürlich sehr viel differenzierter ausgestattet, auch technisch, und hat auch Hintergrundwissen. Das ist aber die deutlich kleinere Gruppe. Also, das heißt, diejenigen, die Kinderpornografie im Internet nutzen, ist eine große Gruppe, fast ausschließlich von Männern, denen es im Wesentlichen darum geht, Daten zu sammeln, um eigene sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen, diese Bedürfnisse zu perfektionieren und sich möglicherweise auch auf Taten vorzubereiten. Gerade dieses Verhalten der Tatvorbereitung, was man anhand verschiedener neuerer Studien belegen kann, ist das, was wir als sehr problematisch erachten und was in der Öffentlichkeit immer wieder unzureichend beachtet wird, da hier natürlich nicht nur Kinder zu Opfern gemacht werden, sondern Täter sozusagen zunehmend Praktiken erwerben, auch im Austausch mit dem Internet, um sich Kindern tatsächlich zu nähern und so eine hohe Tatbereitschaft zu zeigen. Insofern ist es jetzt nicht nur die Frage des Opferschutzes, dass Kinder dort abgebildet werden und dadurch zu Opfern werden, sondern auch eine präventive Maßnahme, weil man dem Gros der männlichen potenziellen Täter dort deutlich macht, das darfst du hier nicht, hier bist du falsch, du kannst dir potenziell Hilfe holen.
Dankeschön. Herr Maurer.
Also ich teile die Auffassung von meinem Vorredner. Es gibt in diesem Bereich Karrieren, die sich entwickeln, die von dem leichteren, in Anführungszeichen, Konsum von kinderpornografischen Darstellungen bis hin zu eigenen Aktivitäten gehen. Im Ausland sieht es so aus, dass es keine abschließenden wissenschaftlichen Untersuchungen hinsichtlich der Wirksamkeit gibt. Die Einschätzung aller ausländischen Strafverfolgungsbehörden, die diese Maßnahmen durchführen, sind hochwirksam. Die wirken in einem bestimmten Segment der Täterkreise. Sie präventieren weitere Entwicklungen und werden infolgedessen sehr massiv in diesen Ländern weiter betrieben. Es gibt keinerlei Anzeichen in keinem Land, dass man dazu übergehen würde, nach 3-4 Jahren zu sagen, diese Maßnahme hat nichts gebracht. Aktuell laufen Initiativen im Bereich Europol, der europäischen Polizeibehörden und in Interpol. Es ist vorgesehen, dass von Deutschland aus Vorschläge gemacht werden, im Weiteren auch außereuropäischen Ländern ähnliche Initiativen zu starten. Im Fazit, die Wirksamkeit wird angenommen, kann auch belegt werden, kann in Einzelbereichen belegt werden, wobei aber auch belegt werden kann aus Ermittlungsverfahren, dass Täter, die Hardcore-Kinderpornografen waren, auch schon mal Opfer, in Anführungszeichen, von gestoppten Seiten waren und sich offensichtlich nicht haben davon abhalten lassen. Aber insgesamt wird eine hohe Wirksamkeit konstatiert.
Jetzt hat die SPD-Fraktion das Fragerecht. Herr Dörmann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich zunächst mal bei den Sachverständigen sehr herzlich bedanken für die sehr umfangreichen und hilfreichen Gutachten und Stellungnahmen, die Sie uns zum Gesetzentwurf vorgelegt haben. Wenn ich das richtig sehe, sind sich die Experten in 4 Punkten doch weitgehend einig, von Nuancen mal abgesehen. Das erste ist, dass der Kampf gegen Kinderpornografie sicherlich eine Vielzahl von Maßnahmen erfordert. Und fast alle meinen, dass in diesem Rahmen die Sperrung von kinderpornografischen Inhalten durchaus unter bestimmten Voraussetzungen eine sinnvolle Maßnahme sein kann. Der zweite Punkt ist, dass die Sperre umgangen werden kann und dass es deshalb richtig ist, dass wir im Gesetzentwurf ausdrücklich auch nur von Erschwerung sprechen. Das dritte ist, keiner der 11 Sachverständigen sagt, es gibt prinzipielle Gründe,
gegen Internetsperren. Aber viertens, und darum geht es, denke ich, heute, letztlich komme es auf die Frage an, wie eine gesetzliche Regelung konkret ausgestaltet wird, um dann auch wirklich Rechtsstaatlichkeit und Effektivität bejahen zu können. Ich glaube deshalb, dass uns allen ja gemeinsam es heute darum geht, genau diese Verhältnismäßigkeit der Sperrmaßnahmen zu prüfen, also die Abwägung zwischen dem Kampf gegen Kinderpornografie auf der einen Seite und andererseits aber auch die Berücksichtigung der betroffenen Grundrechte. Und ich will an dieser Stelle beispielhaft aus der Stellungnahme von Professor Sieber zitieren, in der es heißt, nur eine rechtsstaatliche und überzeugende Lösung könnte verhindern, dass die beabsichtigten Zugriffserschwerungen von Internetnutzern durch kollektive Gegenmaßnahmen ad absurdum geführt werden. Das ist genau das, worum es, denke ich, heute geht und worum es der SPD geht, nämlich zu prüfen, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, insbesondere auch unter datenschutzrechtlichen, unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten, die am Ende dazu führen, dass wir auf rechtsstaatlicher Grundlage eine Maßnahme in Gang setzen, die auch wirklich wirksam ist. Das ist, glaube ich, der Kern dieser Anhörung. Bevor ich jetzt die einzelnen Themen auch aufrufe, wie meine Kollegin das gemacht hat, möchte ich aber meine erste Frage zunächst an Frau Dr. Corinna Kuhnen richten. Und zwar betrifft diese Frage die eigentliche Zielsetzung des Gesetzes, nämlich den Zugriff zu erschweren auf solche kinderpornografischen Inhalte und dadurch eine Hemmschwelle zu erhöhen. Frau Kuhn, ich habe in Ihrem Buch Kinderpornografie und Internet gelesen und fand sehr beeindruckend, dass Sie, ich denke, mit der gebotenen Differenziertheit an dieses Problem herangehen. Und Sie haben ja da auch umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen mit ausgewertet. Und deshalb meine Frage an Sie in diesem Zusammenhang, können Sie aus diesen Erfahrungen heraus schildern, warum es psychologisch, verhaltensmäßig sinnvoll sein kann, die Hemmschwelle auch durch diese Maßnahme im Internet zu erhöhen? Und gibt es Besonderheiten im Internet, was den Konsum solcher Inhalte angeht, die man dabei zu berücksichtigen hat?
Frau Kuhn, ich denke, dass die Maßnahme besonders bei solchen Tätern oder künftigen Tätern Sinn haben könnte, die quasi über das World Wide Web, was ja so der am einfachsten zu bedienende Internetdienst ist, den Weg, den Einstieg suchen, das erste Mal in die Kinderpornografie. Das heißt, sie gehen da durchaus mit einer gewissen Intention dran. Ich rede jetzt an dieser Stelle nicht von denjenigen, die es auch gibt, die durch Zufall oder zumindest in irgendeiner Form unbeabsichtigt auf diese Seite geraten können. Aber dass diejenigen, die mit einer gewissen Intention da rangehen, nochmal darauf hingewiesen werden, dass sie sich hier in einen strafbaren Bereich begeben. Diese soziale Kontrolle fehlt üblicherweise im Internet. Das ist eben sehr kennzeichnend für den ganzen Bereich. Und das wäre zumindest ein Signal. Also ob ich etwas Strafbares tue, ist eine Sache. Wenn ich nochmal darauf hingewiesen werde, ist es eine andere.
Herr Dörmann.
Noch eine Nachfrage. Kann man feststellen, dass sich das Verhalten der Nutzer im Internet in den letzten Jahren entwickelt hat oder dass die Anzahl derjenigen, die solche Seiten nutzen, erhöht hat? Gibt es da eine Entwicklung, die man feststellen kann? Und daran anknüpfende zweite Frage, wie viele potenzielle Betroffene, in Anführungsstrichen, die also affin vielleicht für solche Angebote sind, gibt es?
Also grundsätzlich ist ja das von auszugehen, dass die Hauptzielgruppe der Konsumenten durchaus diejenigen sind, die bereits latente, zumindest latente pädosexuelle Interessen haben. Und da können Sie jetzt verschiedene Schätzungen von Experten hernehmen, die Ihnen einen Überblick darüber geben, wie viele Pädosexuelle mag es in Deutschland geben. Die reichen von 50.000 bis zu 400.000. Das ist sicherlich die Hauptzielgruppe. Dass es relativ leicht zugängliche Seiten im World Wide Web ermöglichen, dass natürlich noch andere Nutzer dazukommen, die diese Kernintention nicht haben, ist sicherlich eine Tendenz, wenn man zu viele Seiten offen und ungesperrt da lässt.
Herr Dörmann.
Vielen Dank. Ich komme jetzt zu, ich sag mal, dem, was ich jetzt in den letzten Wochen sehr intensiv im Internet gelesen habe. Es hat ja nicht nur diese Petition gegeben, sondern eine ganz große Reaktion auch der Internet-Community auf diesen Gesetzentwurf und vorher ja auch schon auf die Verträge mit den Providern. Und ich würde diese Fragen gerne stellen an das BKA, also an Herrn Maurer und an Herrn Jansen vom Bund der deutschen Kriminalbeamten. Es gibt immer die Gegenargumentation, mit dieser Maßnahme wird ja kein Missbrauch verhindert, logischerweise. Aber es hat praktisch dadurch auch wenig Auswirkungen auf die Tatbegehung an sich. Es komme vielmehr darauf an, dass man die Täter effektiv verfolgt. Und dann die Kritik, da würde zu wenig getan. Vielleicht können Sie das mal mit aufnehmen, ob das so stimmt, und dann auch darlegen, welche konkreten Maßnahmen die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland jetzt schon ergreifen und wie das möglicherweise dann auch in der internationalen Zusammenarbeit aussieht.
Herr Maurer zunächst.
Ja, zu den Aktivitäten insgesamt. Access-Blocking aus der bisherigen Diskussion hat eine reine präventive Zielrichtung. Das bedeutet, etwa 1-5% des Personals, was wir ohnehin in dem gesamten Bereich einsetzen würden, würden wir für diesen Tätigkeitsbereich einsetzen. Daraus sehen Sie schon, dass der Schwerpunkt unserer Tätigkeit natürlich das Ermittlungsgeschäft sein muss, die Ermittlung von Produzenten von Kinderpornografie, von Verteilern von Kinderpornografie. Und da ist es so, dass Sie zum einen in der Öffentlichkeit ja mitbekommen, dass es größere Aktivitäten und Maßnahmen gibt mit teilweise bis zu 10.000 und mehr Tatverdächtigen, das sind Tauschringe. Es gibt aber Strafverfahren in Deutschland bei allen größeren Polizeibehörden. Innerhalb dieser Strafverfahren werden alle denkbaren strafprozessualen Maßnahmen ergriffen. Das bedeutet, wir versuchen natürlich intensivst auch in den inneren Kreis von Straftätern in diesem Bereich vorzustoßen. Das heißt, wir versuchen, die Hersteller festzustellen und wir versuchen natürlich auch, aktuellen Kindesmissbrauch zu verhindern. Das gelingt regelmäßig, dass im Rahmen von Strafverfahren, die Ausgangspunkt kinderpornografische Darstellungen hatten, wir feststellen, dass es aktuell andauernden Kindesmissbrauch gibt, wo Bilddateien, Videodateien aufs Netz gestellt werden. Um es zusammenzufassen, der Schwerpunkt liegt eindeutig im Bereich der Strafverfolgung bei der Polizei, eindeutig im Bereich der repressiven Maßnahmen. Dort funktioniert die Zusammenarbeit in Deutschland beispielsweise mit den Internet-Service-Providern hervorragend. Es gibt also keinerlei Probleme. Es gibt gewisse Probleme mit Staaten außerhalb der EU. Innerhalb der EU gibt es gemeinsame Schwerpunktprogramme, auch gemeinsame Ermittlungsmaßnahmen. Es gibt Arbeitsgruppen bei Europol, es gibt sehr intensive Arbeiten bei Interpol. Es gibt Bilddaten, Bilddateien, die sich wechselseitig zur Verfügung gestellt werden, durch die man feststellen kann, ob bestimmte missbrauchte Kinder oder aber Darstellungen von diesen Kindern in anderen Ländern schon aufgetreten sind. Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, die weit über das hinausgehen, was derzeit diskutiert wird. Was derzeit diskutiert wird, ist eine zusätzliche Lücke zu schließen, die zu tun hat mit der latenten pädophilen, pädosexuellen Neigung und den Folgen, die damit zusammenhängen könnten. Und bestehenden Missbrauch können wir dadurch nicht verhindern, aber den Konsum können wir beeinflussen dadurch.
Herr Dörmann. Herr Jansen.
Ja, also ich glaube, der generalpräventive Charakter dieser Initiative ist unbestritten. Und deshalb wird das auch von uns ausdrücklich unterstützt, dass man sagt, der Access ist auch die Möglichkeit, in dem Schaufenster, was existiert, zu gucken, ob ich weitergehe oder nicht. Wir sehen es problematisch, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass das Bundeskriminalamt die entsprechenden erhobenen Daten in die Bundesländer weitersteuert, um Verdachtsfälle anzureichern, weil es ein Volumenproblem sein wird. Die Landespolizeien sind nicht in der günstigen personellen Situation, ich sage mal günstigen in Anführungsstrichen, wie das Bundeskriminalamt, entsprechende personelle Ressourcen vorrätig zu halten. Und ich rede hier von Hunderttausenden von Verfahren pro Monat. Wir hören dann damit auf, andere Strafverfolgung durchzuführen. Davor kann ich nur warnen. Da die Qualifikation insgesamt eines Kriminalbeamten, also die grundlegende Qualifikation im Internet auch Sicherheit zu produzieren, als das, was Sie aus der realen Welt her kennen, erst im Aufwuchs befindlich ist, kann ich also wirklich nur davor warnen. Wenn Sie das Problem Kinderpornohandel vergleichen, und da kann man eine gewisse Analogie herstellen zu dem Problem des Drogenhandels, denn, und das wurde hier auch schon unterschieden im Prinzip zwischen Eigenbedarf und kommerziellem Handel, ist es so, dass wir in der Tat wir dürfen also uns nicht nur auf den Eigenbedarf in Anführungsstrich konzentrieren, sondern wir müssen an die Quellen herangehen, wo diese Videos produziert werden, wo es um Geld geht, um ganz erhebliches Geld, zum Teil um OK-identische Strukturen. Da stoßen wir leider immer wieder an Grenzen. Wenn Sie die großen Verfahren sich auch angucken, die wir hier in Deutschland hatten, und ich freue mich, dass wir dort erfolgreich waren, enden unsere Erfolge trotzdem häufig an der Landesgrenze, also an der nationalen Grenze. Wir wissen nicht unbedingt, was im Ausland dann mit Hinweisen, die wir geben, dann an Erfolgen produziert wird. Und die größte Schwierigkeit, die wir in dem Zusammenhang haben, ist, dass Sie bei Tatorten, die flüchtig sind, wo Spuren da sind oder nicht mehr, wo Sie als Ermittlungsbeamter darauf angewiesen sind, jetzt die Information zu haben, um weiterzugehen, dass das Instrument der internationalen Rechtshilfe da ein sehr, sehr träges Gerät ist. Also ich sage mal, die drastische Forderung würde lauten, internationale Rechtshilfe in Echtzeit. Das wäre das, was erforderlich wäre. Und davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Aber wenn der Tatraum WWW ist, nämlich das gesamte Netz, und Täter aus dem gesamten Netz auf die Bürger hier in Deutschland zugreifen können, dann müssen wir wirklich in der Tat massiv diese internationalen Initiativen unterstützen. Und ich freue mich sehr, dass insbesondere auch Interpol eigentlich die einzige Entsprechung im organisatorischen Bereich, die in der Lage ist, Polizei auch im WWW analog abzubilden, dass Interpol dort erhebliche Ressourcen reinschmeißt. Das sollten wir unterstützen, um dann national ein Ansprechpartner für Interpol zu sein. Davon sind, also ich glaube, viele Landespolizeien, und ich tue den Kollegen damit nicht Unrecht, sondern ich spreche denen aus der Seele, weit entfernt. Und hier müssen wir einen personellen und einen qualitativen Aufwuchs betreiben. Und wir müssen auch, und das wäre der letzte Satz, wirklich abchecken, welche strafprozessualen und kriminalistischen Maßnahmen, die wir so auch aus dem Tatort im Fernsehen kennen, funktionieren im Internet. Es gibt jetzt keine DNA, das Wundermittel der Kriminalitätsbekämpfung in der realen Welt, gibt es im Internet nicht. Im Zweifelsfalle wissen Sie, dass die IP-Adresse, die der Jansen nutzt,